Massensuggestionen. Es gibt in der Welt Mittel, um, ich möchte sagen, Suggestionen im Großen auszuführen. Wenn man Suggestionen im Großen ausführen will, muss man irgendetwas in die Welt setzen, was Eindruck macht. So gut, wie man einen einzelnen Menschen suggestionieren kann, wie ich es Ihnen geschildert habe, so kann man, indem man die entsprechenden Mittel anwendet, ganze Gruppen von Menschen suggestionieren. Besonders wenn man weiß, was diese Gruppen von Menschen konkret zusammenbindet. Man kann die Kraft, die in einem einzelnen Menschen ist, in eine gewisse Richtung lenken. Er kann dann von seiner tiefen Friedensliebe überzeugt sein, aber das, was er tut, tut er, weil er von irgendeiner Seite suggestioniert wird. Er ist ganz anders als dasjenige ist, was er tut. So kann man es aber, wenn man die nötigen Kenntnisse hat, mit den Gemütern ganze Gruppen machen. Man muss nur die entsprechenden Mittel wählen. Man muss sozusagen eine Kraft, die lebt, aber eine unbestimmte Richtung hat, wie die Kraft in gewissen Slawenstämmen durch eine Suggestion im Großen in eine bestimmte Richtung schieben. Nun gibt es eine solche Suggestion im Großen, die ganz wunderbar gewirkt hat, wirkt und weiter wirken wird. Das ist das sogenannte Testament Peters des Großen. Sie kennen die Geschichte Peters des Großen. Sie wissen, wie dieser Peter der Große bemüht war, westliches Leben in Russland einzuführen. Das brauche ich Ihnen nicht zu schildern. Sie können es in jedem Konversationslexikon nachlesen. Ich will hier nicht äußere Geschichte schildern, auch nicht für das eine oder andere Sympathien entwickeln, sondern nur zunächst in elementarer Weise auf gewisse Tatsachen hinweisen. Nun gilt vieles von jenem Peter dem Großen, nur das nicht, dass er jenes Testament verfasst hat. Dieses Testament ist in Bezug auf Peter den Großen eine Fälschung. Es rührt nicht von ihm her, sondern erschien einmal, wie solche Dinge erscheinen, aus allerlei Untergründen heraus. Es wurde in die Menschheitsentwicklung hineingeworfen, war einmal da, hat nichts zu tun mit Peter dem Großen, wohl aber mit anderen Untergründen und wirkt überzeugend, denn es vindiziert Russland. Ich sage nicht dem slawischen Volke, sondern Russland, seine Zukunft in der Weise, dass sich Russland auszudehnen hat über den Balkan und über Konstantinopel, über die Dardanellen und so weiter. Das alles steht an dem Testament Peters des Großen. Man wird so berührt von diesem Testament Peters des Großen, dass man sich sagt, die Sache ist wahrhaftig keine Stümperei, sondern sie ist mit einem großen, genialischen Zug in die Welt gesetzt. Nun handelt es sich, wenn man durch so etwas wirken will, immer darum, dass man nicht nur eine Strömung erregt, sondern die eine Strömung immer durchkreuzt sein lässt von einer anderen und sich diese beiden Strömungen in irgendeiner Weise gegenseitig beeinflussen. Man erlangt nämlich nicht viel, wenn man mit einer Strömung gewissermaßen nur geradeaus läuft, sondern man muss manchmal von der Seite her ein Licht werfen können auf diese Strömung, damit sich manches verwirrt, damit sich manche Spuren verwischen, damit sich manches in ein undurchdringliches Dickicht hinein verliert. Dieses ist sehr wichtig. Daher kommt es auch, dass gewisse okkulte Strömungen, welche sich diese oder jene Aufgabe setzten, sich zuweilen ganz entgegengesetzte Aufgaben setzen. Diese entgegengesetzten Aufgaben wirken so, dass gewissermaßen alle Spuren verwischt werden. Ich könnte auf eine Stelle in Europa hinweisen, auf die einmal in einer bestimmten Zeit, als es sich um Bedeutungsvolles handelte, sogenannte Freimaurerei, sogenannte geheime Gesellschaften einen großen Einfluss hatten. Das heißt, es handelten gewisse Menschen unter dem suggestiven Einfluss gewisser Freimaurergesellschaften, hinter denen aber ein okkulter Hintergrund war. Dann handelte es sich darum, diese Spuren an dieser Stelle unklar zu machen. Daher leitete man an dieselbe Stelle etwas jesuitischen Einfluss, sodass sich freimaurerischer und jesuitischer Einfluss trafen, denn es gibt durchaus höhere Stellen, die ebenso gut Freimaurer wie Jesuiten sind, Imperien, die sich sowohl des Instruments des Jesuitismus wie der Freimaurerei bedienen können, um durch das Zusammenwirken beider zu erreichen, was sie erreichen wollen. Man darf nicht glauben, dass es nicht Menschen in der Welt geben kann, die beides zugleich sind, Jesuit und Freimaurer. Diese sind eben darüber hinaus, bloß nach einer Seite hin zu wirken. Sie wissen, wie man die Verhältnisse von verschiedenen Seiten her anfassen muss, wenn man sie in eine bestimmte Richtung schieben will. Ich sage das, um wiederum in elementarer Weise auf gewisse Zusammenhänge hinzuweisen. Nun, Peter der Große, kommen wir noch einmal auf ihn zurück, führte Westliches ein in Russland. Vielen echten Slawenseelen ist alles, was gerade Peter der Große als westliches Element nach Russland gebracht hat, tief verhasst. Sie haben eine tiefe Antipathie dagegen. Das ist wohl besonders stark geworden während dieser Kriegszeit, war aber immer vorhanden. Auf der anderen Seite existiert das Testament Peters des Großen, das zwar nicht von ihm ist, sondern irgendwie aufgetaucht ist und das zu gleicher Zeit geeignet ist, sich jetzt nicht eines einzelnen Menschen suggestiv zu bedienen, sondern ganzer slawischer Zusammenhänge, eine große Suggestion auf ganze Volksmaßen hin auszuüben, in denen zugleich die Antipathie gegen den Westen lebt, der ihnen symbolisiert ist in dem Namen Peters des Großen. Wir haben da in einer, ich möchte sagen, historisch genialen Weise zwei Dinge zu gleicher Zeit. Sympathie mit dem Testament Peters des Großen und Antipathie mit allem Westlichen. Sehr schön durcheinanderwirkend, so durcheinanderwirkend, dass diese Durcheinanderwirkung eben außerordentlich wirksam werden kann. Damit haben wir auf eine andere Seite dieser Strömung im Osten hingewiesen. Ich werde im weiteren Verlauf zeigen, wie, nachdem man jahrelang eine solche Strömung vorbereitet hat, sie dann von einem bestimmten Moment an benutzt werden kann. Dann hat man eine solche Strömung, in die man gleichsam zwei Nebenströmungen hat hineinlaufen lassen. Man rechnete, sagte ich gleich im Eingang, mit langen Zeiträumen. Hat man eine solche Strömung gerichtet, sodass sie zu etwas geworden ist, so kann sie dann benutzt werden. In einem anderen Vortrag? Erinnern wir uns an das, was gestern über die slawische Welt, über das slawische Gemüt gesagt worden ist. Durch das Testament Peters des Großen, das etwa im Jahre 1813, vielleicht auch etwas früher, auftrat und mit Grund so verbreitet wird, als wenn es von Peter dem Großen selber herrührte, wird gewissermaßen eine naturgemäße Strömung wie die slawische Gemütsströmung ergriffen, um sie suggestiv zu lenken und zu leiten. Wohin leiten? In die Bahnen des Russizismus, so, dass das alte Slawentum gewissermaßen als Träger der russischen Staatsidee erscheint. Weil das so ist, muss auch voll unterschieden werden zwischen dem Geistigen des Slawentums, dem, was als Strömung des alten Slawentums existiert, und demjenigen, was wie ein äußeres Gefäß sich herrichten möchte, um dieses ganze Slawentum aufzunehmen, der Russizismus, das Russentum. Man muss nun nicht vergessen, dass eine große Anzahl von slawischen Volksstämmen, Volksstammesteilen wenigstens, innerhalb des Rahmens der österreichisch-ungarischen Monarchie leben. Insofern es sich um das Slawische handelt, so ist es in den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts eine durch alles hindurchgehende Bestrebung die gewesen, die Möglichkeit zu finden, wie die verschiedenen slawischen Völkerschaften in Frieden und Freiheit miteinander leben können. Die ganze Geschichte Österreich-Ungarns in den letzten Jahrzehnten mit all den scharfen Kämpfen ist nur zu verstehen, wenn man sie fasst als Versuch, das Prinzip der Individualisierung der einzelnen Stämme zu verwirklichen. Diese ist natürlich schwierig, weil ja die Leute nicht so bequem nebeneinander leben, sondern vielfach ineinander geschachtelt sind. Unter den Deutschen Österreichs gibt es sehr viele, welche auch das Heil der Deutschen gerade darin sehen, die einzelnen Slawenstämme in Österreich möglichst zu individualisieren, das heißt eine Form zu suchen, wie sie selbstständig und frei sich individuell entwickeln können. Dass solche Dinge nicht schnell gefunden werden können, ist selbstverständlich. Es braucht Zeit, aber es ist immerhin eine solche Bewegung durchaus vorhanden. Wir haben sodann neben diesen innerhalb des Rahmens von Österreich-Ungarn vereinigten Slawenstämmen die Balkanslawen, welche lange Zeit unter türkischer Herrschaft waren, die sie jedoch in den letzten Jahrzehnten abgestreift haben, um einzelne Staaten zu begründen, Bulgarien, Serbien, Montenegro und so weiter. Was sich außer diesen als das im Geistesleben am weitesten vorgeschrittene polnisch-slawische Volk findet, ist schon gestern von mir erwähnt worden. Ich will Sie jetzt nur auf die wichtigsten Verteilungen aufmerksam machen, denn ich kann diese Dinge auch nur nach und nach entwickeln. In all diesen slawischen Völkern und Volksstämmen lebt dasjenige, was ich gestern als das einheitliche, elementarische, völkische Element bezeichnet habe und was eben eine Vorbereitung für die Zukunft ist. Warum war, zunächst äußerlich angesehen, jener Franz Ferdinand von einer gewissen Bedeutung? Darum, weil er mit seinem Wesen durch seine ganzen Neigungen, das Äußere müssen Sie aber symbolisch auffassen für etwas, was innerlich lebte, der äußere Ausdruck für gewisse Strömungen war. In seinem Wesen lebte etwas, was, sobald es sich nur hätte ganz befreien können, der individuellen Entwicklung des Slawentums außerordentlich verständnisvoll entgegenkam. Man kann ihn geradezu einen intensiven Freund des Slawentums nennen, und er hatte Verständnis, vielleicht müsste ich sagen, dasjenige, was in ihm lebte, was ihm selber nicht voll bewusst war, hatte Verständnis dafür, was für Formen das Zusammenleben der Slawen annehmen muss, wenn sie sich individuell entwickeln sollen. Das, was hätte eingerichtet werden sollen und können, jetzt nicht nach dem Willen dieser oder jener Menschen, sondern nach den Intentionen der Weltevolution, was hätte eingeleitet werden können durch diese, das Slawentum mit Verständnis beobachtende Seele, ich will jetzt vorläufig nur abstrakt charakterisieren, das wäre wirklich gerade für das Slawentum von befreiender Wirkung gewesen. Aber es wäre zu gleicher Zeit vernichtend gewesen für dasjenige, was der Russizismus mit dem Slawentum will. Denn der Russizismus will das Slawentum in seinen Rahmen fassen und es als sein Werkzeug benutzen. Er will es fassen in das Testament Peters des Großen. Wie schnell solche Dinge sich verwirklichen, das hängt natürlich von mancherlei Nebenströmungen und Nebenumständen ab. Aber wichtig ist, einen richtigen Blick zu haben für das, was sich nach einer bestimmten Richtung hin anbahnt. Es ist daher selbstverständlich, dass ein Verständnis für dasjenige, was sich da eigentlich wob, nur diejenigen haben konnten, welche das Slawentum etwas tiefer betrachten und das den gesunden Bestrebungen entgegengearbeitet werden musste von jenen, die eigentlich den Slawismus durch den Russizismus vernichten wollten. In einem anderen Vortrag. Namentlich im sozialen Leben ist heute noch vielfach möglich, das Unbewusste, und jedes Zeitalter hat sein Unbewusstes, zu Hilfe zu nehmen. Und sobald man mit dem Unbewussten oder Unterbewussten rechnet, dann erzielt man ganz andere Wirkungen als mit dem heutigen Bewusstsein, denn das heutige Bewusstsein wird seinen kosmischen Zusammenhang auf naturgemäße Weise erst im sechsten nachatlantischen Zeitraum erreichen. Man nimmt also immer, wenn man heute mit dem Unbewussten rechnet, aus dem vierten nachatlantischen Zeitraum die Dinge mephistotelisch oder luziferisch herüber. Das sehen Sie im äußeren Leben der Menschen wirklich so ganz besonders. Was geschieht, wenn man die Menschen im Unterbewusstsein ergreift? Gerade so, wie man einen einzelnen Menschen hypnotisieren kann und ihn als Hypnotisierten dann in seiner Gewalt hat, ihm auftragen kann, was er vielleicht nie sich einfallen ließe, auszuführen in nicht hypnotisiertem Zustand. So wie man also den Bewusstseinszustand des Einzelnen ändern kann, indem man gewissermaßen einen für viel frühere Zeiten normalen Bewusstseinszustand in den heutigen hereinversetzt, um dadurch Verschiedenes zu erreichen, so kann man auch Menschengemeinschaften hypnotisieren. Für den einzelnen Menschen, der für unsere physische Welt ein stärkeres Wesen ist als ein Volkswesen, ist auch ein stärkeres Herabdämpfen des Bewusstseins notwendig, wenn man in anderem Bewusstseinszustand wirken soll. Für eine Menschengemeinschaft, für eine Menschengruppe braucht man gar nicht einmal die Herabdämpfung des Bewusstseins zu merken, denn sie kann viel leiser stattfinden. Sie wissen, wie eine Menge, eine Gruppe ergriffen werden kann von einem gewissen Taumel, wenn das nur in der rechten Weise gemacht wird. Ich habe schon bei früheren Anlässen gesagt, dass ich Volksredner kennengelernt habe, die aus gewissen Instinkten heraus sehr wohl die Kunst kannten, nicht zur reinen Intellektualität zu sprechen, sondern in gewisser Weise in Schlagworten, in besonders ausgeprägten Bildern zu einem verrückten, zu einem etwas delirienhaft gewordenen Bewusstsein zu sprechen. Wie gesagt, für den Einzelnen musste es stärker sein, aber für eine Menge braucht es gar nicht mehr. Ich habe Ihnen das Beispiel öfter erzählt. Ich wurde durch das Karma in der rechten Zeit dazu gebracht, die Predigten eines ganz bedeutenden Jesuitenpaters zu hören, und ich konnte sehen, wie die Leute hineingesteigert wurden in ein Bild durch das Setzen bestimmter Worte, wie sie überzeugt wurden auf eine Art und Weise, die nicht zu ihrem Intellekt sprach, sondern zu dem, was eine delirienhafte Stimmung hervorbringt. Lassen Sie uns das Beispiel einmal ansehen. Der Jesuit predigte über die Notwendigkeit des Glaubens an die österliche Beichte und sagte ungefähr das Folgende: Ja, die Ungläubigen, die meinen, die österliche Beichte sei von dem Papste oder von dem Kardinalskollegium eingesetzt. Aber, liebe Christen, was ist das für eine Vorstellung? Derjenige, der behauptet, die österliche Beichte sei eingesetzt von dem Papst und der Priesterschaft, den könnt ihr vergleichen mit einem, der da ansieht, wie ein Kanonier an einer Kanone steht und ein Offizier neben ihm, der die Befehle austeilt. Der Kanonier hat nur die Zündschnur anzuzünden, dann geht die Kanone los. Vergleicht, liebe Christen, den Kanonier mit dem Papst in Rom und den Offizier, der die Befehle austeilt, mit Gott. Stellt euch lebhaft vor, wie der Offizier dasteht, Feuer kommandiert. Der Kanonier zieht nur an der Zündschnur ohne seinen Willen, die Kanone geht los. So machte es der Papst in Rom. Er hörte auf Gottes Gebot. Gott kommandierte, der Papst war der Kanonier, er zog die Zündschnur und da wurde die österliche Beichte. Werdet ihr nun sagen, dass der Kanonier, der an der Kanone steht und die Zündschnur angezogen hat, das Pulver erfunden hat? Ebenso wenig wie ihr sagen werdet, dass der Kanonier das Pulver erfunden hat, ebenso wenig hat der Papst die österliche Beichte erfunden. Und alle, man sah es ihnen an, waren überzeugt, selbstverständlich. Diese Dinge muss man auch innerhalb gewisser Gemeinschaften lernen, diese Dinge in Bildern darzustellen, Bilder zu benutzen, Steigerungen zu benutzen, Vergleiche zu gebrauchen. Das ist eine besondere Kunst, die in grauen Brüderschaften sehr geübt wird. Aber man braucht nicht gerade einer grauen Brüderschaft anzugehören, wenn man solche Kunst übt. Man kann abhängig sein in der einen oder in der anderen Weise von grauen Brüderschaften, ohne dass man es vielleicht selber weiß, wie man abhängig ist, und kann dann solche Dinge benutzen. Wir müssen lernen, dem Hüdur, dem Unbewussten zu widerstehen, dem Blinden, dem Leidenschaftlichen, dem Delirösen. Das können wir uns freilich nur dadurch erkaufen, dass unser Verständnis ein solches wird, in dem wir uns der Welt gegenüber recht isoliert fühlen, während derjenige, der das deliröse Bewusstsein entwickelt, gleich kosmische Wirkungen anzieht, kosmische Wirkungen in die Gegenwart hereinzieht. Wir stehen mit unserem fünften nachatlantischen Bewusstsein auf der Erde isoliert. Beim deliriösen Bewusstsein werden in die Seele kosmische Wirkungen hereingezogen. Die müssen natürlich in der entsprechenden Weise benutzt werden. Nehmen wir einen konkreten Fall. Will jemand in der Gegenwart auf das deliriöse Bewusstsein wirken und etwas Besonderes erreichen, so kann er Folgendes machen. Er kann sich erinnern, wann in einem früheren Zeitraum unter ähnlichen Sternkonstellationen etwas Ähnliches da war. Und nun, weil alles in der Welt wellenartig geschieht und eine Welle nach einer bestimmten Zeit wiederum an die Oberfläche kommt, so kann er, um besondere Wirkungen zu erzielen, unter ähnlichen Verhältnissen, die aber etwas zu tun haben mit den kosmischen Einrichtungen, ein Ereignis wie eine Kopie eines vorangegangenen Ereignisses gebrauchen, zu einer Kopie eines vorhergegangenen Ereignisses zu machen. Nehmen wir an, jemand wolle etwas erreichen für das deliriöse Bewusstsein durch ganz bestimmte Vornamen, ganz bestimmte Tatsachen. Da geht er zurück in die Geschichte und erinnert sich an etwas, was in früherer Zeit unter einer ähnlichen Sternkonstellation geschehen ist. Denken wir uns, jemand will etwas erreichen an einem Frühlingsdatum eines bestimmten Jahres. Er sagt sich also: Wir haben Pfingstzeit, ich will jetzt zurückgehen in der Zeitwende zu einem Ereignis, das dem ähnlich ist, das ich machen will. Dann muss es aber auch in eine solche Zeit gefallen sein, wo das Pfingstdatum ungefähr in dieselben Tage fiel, in dieselben Monatstage. Dadurch ist im Groben die Sternkonstellation für dieses Pfingstdatum natürlich ähnlich, es wiederholt sich ja. Auf diese Weise würde man gerade die besondere Möglichkeit haben, auf das deliriöse Bewusstsein zu wirken. Man würde gewissermaßen eine Gruppe von Menschen, die auch immer eine Art Baldur darstellten, im fünften nachatlantischen Zeitraum treffen können, wenn man den Loki spielen wollte mit dem blinden Hödur oder durch den blinden Hödur, indem man unter den besonderen kosmischen Verhältnissen das deliriöse Bewusstsein hervorruft.